SRF 1.
SRF 1.
Der Westen gegen den Osten. Amerika gegen die Russen und Mitte drei die kleine Schweiz. So sieht es nach dem Zweiten Weltkrieg in unserem Land aus, was vorher die Nazis waren, sind plötzlich die Kommunisten im Osten, die Feinde. Und über den Köpfen der meisten Menschen in der Schweiz schwebt sofort so eine Art eine konstruierte Bedrohungswolke. Es herrscht eine Angst. Es wird auch Angst geschürt. Und es wird spekuliert, wer da jetzt in der westlichen Schweiz vielleicht doch zu den anderen kehrt. Zu denen im Osten. Der Kalte Krieg, so kennen wir das aus dem Geschichtsbuch. Die Zeit von der totalen Landesverteidigung. Was hat der Kalte Krieg mit unserem Land gemacht? Das schauen wir uns genauer an in der heutigen Sendung Treffpunkt. Und ich sage auch, vermutlich werdet ihr im Verlauf der Sendung merken, das hat mehr mit meinem heutigen Leben zu tun, als ich gemeint habe. Willkommen zur Sendung. Am Mikrofon Michael Brunner.
I've been meaning to tell you,
Eric Carmen aus dem Soundtrack von Dirty Dancing, Hungry Eyes, am Mittwochvormittag auf SRF 1. Ihr hört die Sendung Treffpunkt. Wir heissen vom Kalten Krieg in der Schweiz, nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende 80er Jahre. Das ist das Thema. Eine Zeit, wo sich das Land bedroht fühlt, wo sich die Schweiz bedroht fühlt. Das Feindbild, wo vorher die Nazis waren, sind plötzlich die Kommunisten und die Russen. Sagt irgendjemand etwas Kritisches zur Schweiz, dann heisst es, gang doch du auf Moskau. Die Zeit kann man im Moment in Zürich erleben. Das Ende vom Kalten Krieg kann man in Zürich erleben. Im Museum Strauhof, da ist am Samstag eine Ausstellung aufgegangen mit dem Titel «Frischs, Fische und andere Geschichten aus dem Kalten Krieg». In der Ausstellung geht es aber um die 80er Jahre und den Fischerskandal zum Ende, aber es geht noch um ganz viel anderes. Es ist ein Literaturredakteur, Felix Münger, ist die Ausstellung anschauen. Felix Münger, wie fest kann man denn da in die Zeit abtauchen, die eigentlich noch gar nicht so lang zurück ist, aber trotzdem schon sehr, sehr weit weg von uns scheint?
Also ich finde, man kann wirklich sehr abtauchen. Man vergisst regelrecht die Gegenwart, solange man dort ist. Ich finde auch, dass die Ausstellung sehr originell gemacht ist. Da werden also Texte von 11 Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftstellern präsentiert und sie alle setzen sich pointiert mit je einem anderen Aspekt auseinander, wo eben die damalige Zeit, die 1980er Jahre, das Klima vom Kalten Krieg zum Thema hat.
Zum Beispiel der Max Frisch, was aber im Titel, dann muss man sich vielleicht, wenn man im Radio das nur so schnell gehört, dann merkt man gar nicht, um was es eigentlich geht. Frischs Fische, also der Fischerskandal, der angesprochen wird, der Max Frisch und die Fische über den Max Frisch, wie es im Titel von der Ausstellung heisst.
Ja, also der Max Frisch ist sicher der prominenteste und man erfährt dann eben sehr viel von seiner Wut, wo er kurz vor seinem Tod 1991 erfahren hat, dass ihn der Schweizer Staatsschutz über Jahre, Jahrzehnte überwacht, bespitzelt und eben auch fischiert hat. Und er hat dann sehr besonders reagiert darauf. Er hat sich die Fischer-Kolo kopiert und hat dann die Kopie von den Fischen auseinandergeschnitten, hat die auf Papier geklebt und dann eben seine Kommentare geschrieben. Und er hat dort notiert, was die Staatsschützer alles falsch notiert haben, wo die Überwachung völlig lückenhaft war. Also er kämpft wie um seine Identität, wer er wirklich war. Er nimmt sie den Staatsschützer wieder weg oder will sie und er entlarvt die massenhafte Überwachung ja dann nicht nur als völlig skandalös, sondern eben auch als völlig stümperhaft und dumm. Und das Originalmanuskript, das hat mich beeindruckt, das kann man aus seiner Schreibmaschine, das kann man also in dieser Ausstellung anschauen.
Gut, jetzt ist das aber, müssen wir ehrlicherweise sagen, etwas, was nicht neu ist. Man hat schon sehr viel darüber lesen und gehört und weiss viel. Was bringt denn die Ausstellung Neues?
Also neue Text bringt die Ausstellung kein. Was aber die Ausstellung lohnenswert macht, ist, dass eben da Texte von ganz verschiedenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern an einem Ort versammelt sind und dass sie eben alle die 80er Jahre zum Thema haben. Also da gibt's zum Beispiel einen Text, der mir besonders aufgefallen ist, vom Autor Reto Henni. Der erzählt sehr eindrücklich von der Gewalt während der Jugendunruhe 1980. Also das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, wie das her und zu gegangen ist dort mal. Oder dann gibt's eine Erzählung, die habe ich sehr lustig gefunden, von Franz Hohler. Und sein Thema, der hat eben auch dort 80er Jahre sehr dominiert, ist das Umweltbewusstsein, das immer stärker geworden ist. Also Stichwort Waldsterben, das war hier in aller Leute im Mund gewesen. Man hat das Gefühl, der Wald stirbt jetzt weg. Und eine von seinen Geschichten von Franz Hohler eben erzählt davon, wie sich jetzt die Natur an der Zivilisation und am Raubbau unserer Umwelt rächt. Und konkret werden dort die Städte plötzlich von Herden, von Hirsch überrennt und niemand kann da etwas mehr dagegen machen.
Mhm. Du redest immer wieder von Texten, das heisst, es ist eine Ausstellung, die man sehr gerne lesen muss.
Nein, das ist nicht so. Also auch Lesemuffel kommen da völlig auf ihre Rechnung, weil die Texte von den einzelnen Autoren werden in Boxen per Videopräsentation dargeboten. Also da musst du dir vorstellen, da sitzt man also an auf so ein Bänkchen und lasst dann per Kopfhörer die Texte, die durch Schauspieler auf einem Bildschirm gelesen werden. Und da gibt es eben die verschiedensten Texte, neben denen, die ich schon gesagt habe, zum Beispiel auch einen von Lukas Hartmann oder vom Otto F. Walter, vom Niklas Meyerberg und selbstverständlich nicht fehlen darf der Friedrich Dürrematt.
Die Ausstellung im Museum Strauhof, also wenn du wieder vor dem Museum bist gestanden, am Schluss, hat es einen Text gegeben, der dir geblieben, der dich besonders beeindruckt hat?
Ja, wenn ich da einen auswählen müsste, vermutlich eine Geschichte von der Autorin Gertrud Wilker. Das ist eine Berner Autorin, die man vielleicht ein bisschen vergessen hat. In ihrer Erzählung greift sie die Angst vor einem Atomkrieg auf, der eben dort mal weit verbreitet war. Und Gertrud Wilker schildert in dem Text einen fiktiven Atomschlag auf Liebefeld bei Bern und dann vor allem vom Horror, vom Leben nachher im Atombunker. Und sie hat mit dem Text eigentlich der Auffassung widersprochen, dass man so einen Atomkrieg im Luftschutzkeller überleben könnte. Das ist ja damals die Meinung gewesen. Man hat überall die Luftschutzkeller gebaut. Die Schweiz ist sogar Rekordhalterin. Also bis heute gemessen an der Bevölkerung gibt es nie so viele Bunker. Und der Text, der liest jetzt eben einen Schauspieler vor und das tönt dann so.
Es ist unbequem auf der Pritsche. Die Beine sind mir eingeschlafen. Weder Durst noch Schlaf. Nur das Bedürfnis, möglichst wenig vergessen zu haben, um davon zu erzählen. Wem? Wem erzählen?
Also sehr, sehr bildhafte Sache. Ein Ausschnitt aus einer Geschichte von der Gertrud Wilker. Felix Münger, was ist das Wichtigste, was dir die Ausstellung mitgegeben hat?
Ja, dass ich einen sehr ungewöhnlichen Einblick bekommen habe in die 1980er Jahre. Eine Zeit, die eine ganze Generation geprägt hat. Ich habe sicher jetzt kein vollständiges Bild von dieser Zeit mitnehmen, aber doch sehr eindrückliche Impressionen von einer Gesellschaft, die trotz mal ganz anders gespalten war, als sie vielleicht heute ist. Und ich habe in dieser Ausstellung auch erlebt, wie sehr eben gerade literarische Texte eine vergangene Epoche zu neuem Leben erwecken können.
Der Felix Münger hat erzählt von der Ausstellung «Frischs Fische und andere Geschichten aus dem Kalten Krieg» im Zürcher Museum Strauhof, wo am Wochenende aufgegangen ist und bis Mitte August offen ist. Die Ausstellung konzentriert sich auf die 80er Jahre im Kalten Krieg. Ja, die Schweiz im Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1989 hat sich unser nächster Gast im Studio ganz genau angeschaut, der Thomas Bumberger, Historiker und Buchautor ist jetzt gerade bei uns. Er hat gerade das Buch «Die Schweiz im Kalten Krieg» veröffentlicht, wo bereits als Standardwerk gilt. Freuen wir uns darauf, mit jemandem kann zu reden, der die Zeit so gut kennt. Wird spannend, hier auf SRF 1.
If there's some
Den und Blondie im Jahr 2017. Das ist ganz neue Musik von Ihnen. Long Time auf SRF 1. Die Sendung, Treffpunkt. Das Thema, der Kalte Krieg in der Schweiz. Wir blenden kurz zurück in die Zeit von 1945 bis Ende 80er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Amerika und die Sowjetunion verfeindet. Es läuft gross Wettrüsten zwischen den beiden. Es ist kurz nach der Zeit, wo die Schweiz die Berge durchlöchert hat für ihre Redui, wo man Angst vor einem Atomangriff hat und immer mehr Bunker und Luftschutzkeller baut. Die Schweiz rüstet auf ihre Art also eifrig mit. Und die Mehrheit der Menschen in diesem Land fühlt sich zum Westen zugekehrt. Wird der Kommunismus im Osten befürwortet oder sozialistische Theorien in Erwägung gezogen, ist sofort ein Verräter. Die Menschen fangen an, sich anfangen zu bespitzeln. Es werden Fische angelegt und Bürgerinnen und Bürger sind überall registriert. Wer in der Armee im Weg kann, ist, weiss, der Feind sind die Russen. So, das ist das Bild, das wir malen. Der Thomas Buhnberger ist bei uns im Studio. Er hat gerade im Frühling das Buch «Die Schweiz im Kalten Krieg» veröffentlicht. Gilt schon jetzt als Pflichtbuch zum Thema. Willkommen im Studio, Thomas Buhnberger.
Guten Morgen, Herr Wunder.
Die Schweiz, die neutrale Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, warum hat die Schweiz überhaupt mitgemacht bei dem West-Ost-Spiel?
Ja, die offizielle Schweiz hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg während Jahrzehnte den Mythos kultiviert, dass dank der Neutralität der bewaffneten Landesverteidigung die Schweiz sich aus dem Krieg heraushalten konnte. Man hat das Image gepflegt von einer humanitären Schweiz, die Zehntausende von Flüchtlingen aufgenommen hat. Man hat das Image gepflegt, dass man sich die Hände in Schmutzig gemacht hat, dass man wirklich sich auf beiden Seiten gleich neutral verhalten hat. Aber der Mythos ist schon nach dem Krieg von der Siegermacht, von den Alliierten, den Amerikanern und den Briten vor allem in Frage gestellt worden. Die Schweiz ist als Helfershelfer von Nazi-Deutschland angeschaut worden. Sie ist international auch isoliert gewesen. Und die Schweiz hat in dieser Situation sich überlegt, also das mal, wenn wir gewissermaßen auf der richtigen Seite stehen, also auf der Seite vom Westen. Man hat sich nicht nur ideologisch zum Westen bekannt, sondern man hat dann auch unter zum Teil gravierender Verletzung von der Neutralität zum Beispiel sich an Boykottmaßnahmen von den Amerikanern gegen die Sowjetunion beteiligt.
Aber hätte man sich zu der Zeit, also ein kleiner Teil von der Bevölkerung hat das ja gemacht, hätte man sich zu der Zeit überhaupt nach Osten orientieren, nach Russland?
Das wäre vermutlich nicht gegangen. Also es ist eigentlich schon 1945, hat zum Beispiel der spätere Bundesrat Feldmann im Nationalrat gesagt, also weil es das Pfind sind, und das sind Kommunisten gewesen. Also die Kommunisten sind eigentlich schon kurz nach dem Krieg als gewissermaßen Staatsfind angestellt worden. Es hat eine Phase gegeben, bis 1947, wo die Kommunistische Partei der Arbeit relativ populär war. Die Sowjetunion hat dank den Opfern, die sie im Zweiten Weltkrieg gebracht hat, internationale höchste Ansehen gehabt, und das hat sich dann auch bei Wahlen entsprechend ausgewirkt. Also PDA hat 1947 bei Nationalratswahlen 5% von den Stimmen erreicht. Das ist der höchste Anteil, den sie je gehabt hat, und das ist ein Zeichen einer gewissen Popularität gewesen. Und dann ist es dann aber spätestens mit dem Putsch in der Tschechoslowakei 1948 ist es dann bergab gegangen, und der Tiefpunkt imagemäßig für PDA, und wo sie dann auch wirklich wirklich als Staatsfeind angeschaut worden, verfemt worden sind. Das ist dann 1956 der Aufstand von den Ungarn, der von der Sowjetunion dann niedergeschlagen worden ist.
Wenn wir schnell in der Schweiz bleiben, aber der Teil, der sich nach Osten orientiert hat, zum Teil ist ja das aber die Kommunistische Partei, die PDA, da hat es ja richtige Hetze gegen die. Die wird als sehr radikal beschrieben. Warum ist das so radikal gewesen?
Ich denke, die Schweiz hat, oder die offizielle Schweiz oder die bürgerliche Schweiz hat eine Art schlechtes Gewissen gehabt. Etliche Exponenten, die sich dann später als rabiate Antikommunisten betätigt haben, die haben während dem Zweiten Weltkrieg und vorher mit den Nazis sympathisiert, sind vielleicht Mitglieder von der sogenannten Frontenbewegung gewesen und haben dann vielleicht eine Art, wenn es überkompensatorisches Bedürfnis gehabt, die vermeintlichen oder wahren Staatsfeinde, also Kommunisten oder Sympathisanten von den Kommunisten zu bekämpfen. Also ich denke, das ist zum Stück weit aus einem schlechten Gewissen rausgegangen, wie das zum Beispiel auch der Friedrich Dürrenmatt beschrieben hat. Und was wirklich eigentlich das Tragische für viele war, dass es eigentlich nichts gebraucht hat, dass man schon zum Staatsfeind geworden ist. Ich kann vielleicht ein Beispiel sagen.
Gar, ja.
1953 ist eine Mundartschriftstellerin, Helene Fausch-Bossert hat die geheissen, die Mitarbeiterin beim Radio in Basel war, auf eine Reise zur Sowjetunion gegangen. Sie ist nicht Mitglied von der PDA gewesen. Sie ist aus rein kulturellem Interesse auf die Reise gegangen, die von der Gesellschaft Schweiz Sowjetunion organisiert war. Und schon währenddem sie in der Sowjetunion war, hat es eine Hetzjagd auf sie gegeben. Und als sie dann zurückgekommen ist, hat sie ihre Stelle verloren beim Radio. Allein aufgrund, weil sie die Reise gemacht hat. Sie ist dann 4 Jahre später, weil eine Frau im Verwaltungsrat sich für sie eingesetzt hat, hat sie wieder können fürs Radio arbeiten, ist dann aber erst Jahrzehnte später überhaupt rehabilitiert worden und hat dann später noch einen Kulturpreis vom Kanton Basel-Land bekommen. Also man hat wirklich nicht mehr Mitglied von einer Partei sein, von einer kommunistischen, um bereits als gewissermaßen Staatsfeind angeschaut zu werden.
Hat also völlig unschuldig kann noch eigentlich
drunter leiden. Das ist so. Das ist ein grosser Teil von denen, die dann später auch fischiert worden sind, haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass sie einfach vielleicht mit den bestehenden Zuständen nicht einverstanden sind, gewesen sind und ihre demokratischen Rechte wahrgenommen haben, an Demonstrationen gegangen sind. Aber eine eigene Reise in einen Ostblockstaat hat gelangt, um fischiert zu werden.
Weil aber im Osten der Feind sitzt. Und wenn man meint, dass da vermutlich ein Feind könnte kommen, gleich ob aus Osten oder Westen, dann versucht man sich zu überlegen, ja, was würde man denn machen, wenn er denn tatsächlich kommt, der Feind? Die Schweiz hat im Kalten Krieg ihre Landesverteidigung extrem hochgefahren. Was hat das für eine Bedeutung gehabt und was heisst das heute? Diskutieren wir jetzt gerade im Treffpunkt auf SRF 1.
lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Das ist übrigens eine Geschichte aus dem feindlichen Land, aus Russland, wenn wir es schon vom Kalten Krieg haben, im Sendung-Treffpunkt auf SRF 1. Allerdings, der Rasputin hat sich lang, lang vor dem Kalten Krieg abgespielt, so heisst es. Verkehrsinfo SRF von 10.34 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side. Wish will come true.
Vormittag auf SRF 1 Sendung Treffpunkt. Es geht um den Kalten Krieg in der Schweiz und die Folgen von dem Kalten Krieg für unser Land. Also wir als neutrale Schweiz, die eigentlich ja gar nicht beteiligt waren an dem Ganzen. Und eben dann doch der Thomas Bumberger ist bei uns im Studio. Er hat gerade im Frühling das Buch «Die Schweiz im Kalten Krieg» veröffentlicht. Warum eigentlich? Es gäbe so viele Geschichtsthemen, wo man ein Buch darüber könnte machen als Historiker. Warum gerade das Thema?
Ich habe es gemacht, zum einen, weil es in dieser Form von einer Synthese, wo alle Elemente, die da relevant gewesen sind im Kalten Krieg, so etwas noch nicht gibt in der Schweiz. Das ist ein Thema, das mich einfach seit Jahren schon interessiert hat. Vielleicht hat es fast ein bisschen auch ein psychologisches Moment. Ich mag mich erinnern, als Kind, ich bin Jahr 52, da hat man so fast subkutan irgendwie gemerkt, es ist irgend einfach etwas Schlimmes rum, die Angst vor so einer Atombombe, wo könnte da runtergelassen werden, wo könnte die Erde zerstören, oder dann vor allem während der Kuba-Krise 1962, also wo das wirklich greifbar war, wo man am nächsten am Atomkrieg war, wo ich selbst da als 10-jähriges Kind gemerkt habe, also da ist etwas Grauenhaftes im Tun, was zum Glück dann nicht passiert ist. Irgendwie das Gefühl, das ist, hat wie in mir immer gewirkt, und dann als Historiker habe ich dann einfach gemerkt, das ist ein unglaublich interessantes Thema, das muss ich bearbeiten.
Ist tatsächlich hochspannend, wenn man schaut, wie es aussieht, so im Verhältnis Bevölkerung und Bunker, Luftschutzkeller, dann ist die Schweiz eines der drei Top-Länder zusammen mit Nordkorea und Albanien. Also wirklich, wo man merkt, da ist massiv aufgerüstet worden. Da hat man eine brutale Angst gehabt. Warum ist das so klar gewesen in der Zeit für die Menschen? Jetzt müssen wir aufrüsten, jetzt müssen wir Gas geben.
Also der Kalte Krieg ist, wie das englische Politologin Mary Caldor gesagt hat, schon vor über 20 Jahren, ein imaginärer Krieg gewesen. Also es ist ein Krieg, der nicht stattgefunden hat, zum Glück, aber wo die Staaten vom Westen, die USA und Satelliten und die vom Osten, Sowjetunion und der Ostblock, eigentlich sämtliche Ressourcen mobilisiert haben, um aufzurüsten. Also man hat militärisch aufgerüstet, man hat die ganze Wissenschaft in Dienst für ihre Aufrüstung gestellt, es hat eine Art kulturellen Krieg gegeben. Es war wirklich ein gegenseitiges Hochrüsten gewesen, außerdem, dass das zum Glück nicht explodiert ist. Es hat allerdings auf der ganzen Welt etwa 150 sogenannte Stellvertreterkriege gegeben, die insgesamt x Millionen von Toten gekostet haben. Aber eben die eigentliche atomare Konfrontation hat nicht stattgefunden. Aber man hat sich darauf vorbereitet, darauf eingerichtet und insbesondere auch die Schweiz. Und die Schweiz ist eben nebst den zwei Ländern, Albanien und Nordkorea, eigentlich das Land, wo für jede Person sogar für mehr als die jetzige Bevölkerung eine Atombombe sicher Bunkerplatz zur Verfügung gestellt hat. Und was ich eigentlich das Verrückte an dieser Strategie gefunden habe, ist, dass die Schweiz sich auf ein Überleben nach einem Atomkrieg eingestellt hat. Andere Staaten, die viel weniger Schutzplätze haben oder gar keine, die haben eine Strategie verfolgt, einen Atomkrieg zu verhindern. Und die Schweiz hätte den wollen überleben.
Mhm. Was auch noch war, oder? Wo man auch den Kopf schüttelt heute, wenn man das sieht, bis in die 60er Jahre die geistige Landesverteidigung, die lange über die 60er Jahre ausgewirkt hat, aber bis in die 60er Jahre gedauert hat, wo aber nicht nur Behörden, sondern auch Institutionen und die Bildungsbereiche und die Presse, Kulturschaffen und alles drum und dran, die haben wollen also die schweizerischen Werte stärken. Was sind denn das für schweizerische Werte gewesen? Was hat man da als Schweizerisch angeschaut?
Man muss vielleicht einen Schritt zurückgehen. Die geistige Landesverteidigung ist eigentlich ein Produkt von Ende der 30er Jahre. Der damalige Bundesrat Philipp Etter hat in seiner Kulturbotschaft das gewissermaßen geprägt. Und das ist ein kulturell-ideologisches Abwehrdispositiv gegen die Nazi-Ideologie. Und das hat insbesondere die schweizerische Werte wie Föderalismus, aber die Viersprachigkeit, kulturelle Vielfalt und so weiter umfasst. Also quasi die positiven schweizerischen Werte. Und unter dem Dach von der geistigen Landesverteidigung haben sich eigentlich fast die ganze Bevölkerung, alle Kulturschaffende, aus die ganz extrem Rechten und die ganz extreme Linken gefunden. Und das Konstrukt von der geistigen Landesverteidigung, das hat es nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch gegeben und ist dann gewissermaßen um 180 Grad gedreht worden und ist dann eingesetzt worden, eben nicht mehr gegen den Finn-Nazis, sondern gegen den Finn-Kommunismus. Und etliche von denen, die dann zu den rabiatesten Kalten Krieger geworden sind, haben früher noch mit den Nazis sympathisiert und haben dann, sich dann eben können profilieren als geistige Landesverteidiger, als geistige Krieger, als kalte Krieger, um so gewissermaßen auch von ihrer nicht sehr ruhmhaften Vergangenheit abzulenken. Und die Schweiz war eigentlich das einzige Land gewesen, wo eben so ein ideologisches Konstrukt wie die geistige Landesverteidigung gehabt hat, wo eben bis Ende 60er Jahre gewirkt hat.
Mhm. Und eigentlich die Demokratie behindert hat?
Das kann man so sagen, aber es hat vor allem eben auch das Denken behindert. Es ist wirklich eine Atmosphäre von der geistigen, intellektuellen Enge gewesen, wie das auch sehr viele Schriftsteller, Max Frisch oder Dürrematt, andere beschrieben haben. Man hat sich nicht gewagt, eben Sachen zu denken, zu schreiben, die außerhalb eigentlich von dem sehr schmalen Grad vom bürgerlichen Mainstream war. Und das hat dann in den 50er Jahren so die ganz schmale Bewegung von den Nonkonformisten gegeben. Und das sind zwar nicht unbedingt Linke gewesen, aber auch die nicht unbedingt so den bürgerlichen Lebensidealen gesprochen haben. Und auch die sind zum Teil lächerlich gemacht worden, verfemt und so weiter. Also es hat wirklich einen unglaublichen Konformitätsdruck gegeben durch die geistige Landesverteidigung.
Der Historiker und Buchautor Thomas Bumberger im Treffpunkt auf SRF 1. Wir schauen jetzt nur gerade an, wie ist er eigentlich zu Ende gegangen, der Kaltkrieg in der Schweiz? Was hat das bei uns geheissen? Und was ist von dem Ganzen noch übrig? In ein paar Minuten im Treffpunkt, kurz auf die Straße. Verkehrsinfo SRF von 10.45 Uhr. In der Westschweiz ist die A1 Richtung Lausanne zwischen Versoix und Coppe zurzeit wegen eines Unfalls gesperrt.
Du marches dans la rue, le soleil s'en va. Claque tes toits, un rythme wap to wap. Le vent m'a volé un air que j'aimais, mais je pense qu'il siffle comme un pied. Puis Fredo me voit et je sais, ça va finir tard, car le premier verre sera celui qui me perd. Dans ma tête, un air de musette, et je trouve que ça bouge, ça bouge. Le vent dehors siffle encore, mais je pense que c'est pire qu'avant. Et puis, Lisa me voit, et je sais, ça va finir tard, car le premier verre sera celui qui me perd. Pourquoi c'est toujours comme ça? On n'y peut rien, chacun son destin. On sait pas pourquoi c'est toujours comme ça. On n'y peut rien, chacun son destin. Car le premier verre sera celui qui me perd.
Since 1956,
Searchers auf SRF 1, Love Potion Number 9. Es ist gerade 10 vor 11. Der Kalte Krieg in der Schweiz und die Folgen von dem Kalten Krieg für unser Land. Ein spannendes Stück Geschichte, wo ich alle, das haben wir gelernt in der Sendung, betrifft. Zum Beispiel, wenn man Fragen anschaut mit und wenn es ganz oberflächliche sind, warum hat es so viele Bunker in dem Land, so viele Luftschutzkeller, dann hat es aber genau mit der Bedrohung, die man da hat gesehen im Kalten Krieg zu tun. Betrifft ist mit unserem Leben von heute und hat aber mehr zu tun, als man auf den ersten Blick vermutet. Der Kalte Krieg ist Ende 80er Jahre zu Ende gegangen. Bei mir im Studio ist der Historiker und Buchautor, der Thomas Buhenberger, wo das alles genauestens unter die Lupe hat genommen. In den 80er Jahren hat sich der Kalte Krieg plötzlich, ich sage jetzt das so, natürlich ist sehr viel gemacht worden, aber es hat sich dann fast wie von selbst erledigt. Der Feind ist mit seinem kommunistischen System gescheitert. Kann man überhaupt in Kürze so einordnen, was genau da passiert ist, was dazu geführt hat, dass der Kalte Krieg plötzlich zu Ende war?
Ja, es hat schon eine Vorgeschichte gehabt. Also Ende der 70er Jahre hat die Sowjetunion ja SS-20-Raketen stationiert, wo der Westen als grosse Bedrohung angeschaut hat. Umgekehrt haben dann die Amerikaner auf deutschem Boden Atomraketen stationiert und das hat dann zu einem unglaublichen Aufschwung von der Friedensbewegung gehört. Es hat weltweit sind anfangs 80er Jahre Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, haben gegen die atomare Aufrüstung protestiert. Es hat dann auch Bücher gegeben, vor allem auch Filme. The Day After ist zum Beispiel ein Film gewesen, wo ein Szenario entwickelt hat, was passiert bei einem Atombombenabwurf, also dass quasi der Erde sich abkühlt, dass er einen Großteil vom Leben erlöscht und so weiter. Und das hat eine unglaubliche mobilisierende Wirkung gehabt. Und dann ist natürlich dann die Sowjetunion ökonomische Schwierigkeiten geraten. Die USA hat massiv aufgerüstet, die Sowjetunion hat aus wirtschaftlichen Gründen nicht mitziehen. Mitte der 80er Jahre ist Michail Gorbatschow Generalsekretär geworden, hat Perestroika, Glasnost eingeführt und so weiter, politische Reformen. Gleichzeitig hat die USA einen Druck ausgeübt, richtige Abrüstung. Der Präsident Reagan, der eigentlich als Falken verschrien war, der die Hochrüstung auftrieben hat, hat der Gorbatschow in einer berühmten Ansprache 1985 aufgefordert, auf Englisch gesagt, tear down this wall, Mr. Gorbatschow, also soll die Mauer runterreissen, was trotzdem vier Jahre vor dem Fall von der Mauer allzusammen als völlig illusorisch angeschaut haben. Und eigentlich durch wirklich einen Zufall von der Geschichte am 9. November 1989 ist dann die Mauer gefallen. Kein Mensch hat das vorausgesehen.
Bilder, die wir alle kennen. Das scheint alles weit weg von der Schweiz zu sein. Was hat es bei uns für Auswirkungen gehabt?
Also, bei uns ist sehr vieles aufgebrochen. In dem Sinn, dass der Mythos von dem Sonderfall Schweiz, wo während Jahrzehnten kultiviert worden ist, dass wir eben gewissermassen eine weisse Weste gehabt haben, dass wir uns aus quasi allen Händeln rausgehalten haben, dass wir das Richtige gemacht haben. Das ist aufgebrochen. Es ist aber auch aufgebrochen, dann durch natürlich den Fischerskandal, was der Staatsschutz hunderttausendfach gemacht hat. Also es sind insgesamt fast 900'000 Personen und Organisationen während Jahrzehnten überwacht worden. Angefangen hat das allerdings bereits schon Ende 20er Jahre. Aber das Ausmaß von dieser staatlichen Überwachung, das hat quasi das Grundvertrauen in den Staat von Hunderttausenden von Menschen, sogar Millionen, aufs Tiefste erschüttert. Und vor allem eben auch, dass Leute, die nur ihre demokratischen Rechte wahrgenommen haben, wo aber oft nicht quasi in Übereinstimmung sind mit der vorherrschenden bürgerlichen Meinung, dass die als Staatsfeind verdächtigt worden sind. Das ist eine ungeheure Erschütterung gewesen.
Heisst denke, man hat plötzlich der Vergangenheit müssen ins Gesicht schauen, der dunklen Vergangenheit.
Das ist so, ja. Und das ist dann später auch dann vor allem auch durch die Berger-Kommission in den 90er Jahren gemacht worden, wo in insgesamt 25 Bänden während 5 Jahren die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg aufgeschafft hat. Und da hat man natürlich gemerkt, dass eben die Schweizer Wirtschaft halt sich eben nicht nur lupenrein verhalten hat. Man hat herausgefunden, die Schweiz hat Raubgold aus Deutschland entgegengenommen. Die Schweiz war ein Umschlagplatz für gestohlene Kunst. Die Schweiz hat für über 1 Milliarde Franken Waffen und Munition an Nazi-Deutschland geliefert und so weiter. Die Schweiz hat eine sehr wichtige Rolle als Finanzplatz für Nazi-Deutschland gespielt und so weiter. Also da ist wirklich das quasi auch ein Stück Identität, Selbstverständnis von dieser Schweiz ins Wanken gekommen.
Was vom Kalten Krieg, zum Schluss, wenn wir es kurz fassen, was vom Kalten Krieg trifft man heute in diesem Land noch an?
Also wir haben nach wie vor die Bunker. Es gibt etwa für 110% der Bevölkerung gibt es nach wie vor einen atombombensicheren Schutzplatz, den man hoffentlich nie wird brauchen. Zum Teil sind die Bunker auch umfunktioniert worden. Aber was mir noch ganz wichtig ist, also quasi als globales Damoklesschwert über die ganze Welt ist eben die Angst oder die Gefahr von einem Atomkrieg gewesen. Heute haben wir zwar einige tausend Atomwaffen weniger, aber das jetzt vorhandene Atompotenzial langt immer noch, um die Erde mehrfach in die Luft zu jagen. Aber die Gefahr, die Angst ist völlig aus dem Bewusstsein von der Bevölkerung. Aber es ist nach wie vor präsent. Und zum Beispiel, ein Beispiel, noch unter dem Präsident Obama, Friedensnobelpreisträger, haben die USA ein Atommodernisierungsprogramm über 30 Jahre im Wert von 1'000 Milliarden Dollar verabschiedet. Die Russen machen vermutlich das Gleiche, es sind neue Atommächte dazugekommen. Also die atomare Gefahr, die ist nach wie vor präsent.
Sagt Thomas Bumberger, hat für ein Buch «Der Kalte Krieg in der Schweiz» genauesten uns unter die Lupe genommen. Danke vielmals, seid ihr zu Gast bei uns im Studio und no, hat no. mir das spannende Kapitel Geschichte und eben auch Schweizer Geschichte angeschaut.
President Nixon. Do you remember the bills you have to pay? Or even yesterday? You're in a purple, you're in a horse. A bird's got a carrier, a lady got a Chrysler. Red's got the stag, white's got a soul train. Mama's got tramps, and look at your hands, hey.
I heard the news today, old boy.
I got a sweetheart, you got the fear. Hither a man who can say no more. Hither a woman I can suck on the jaw. Hither a child I can hook with that judge. Hither a band that will write before they die. Ain't you proud that you stuck our faces? Ain't there one damn song that can make me break down and cry?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.